Ich hatte am Anfang natürlich vor, Starballerina zu werden. Und dieser Weg hat sich so nicht verwirklicht, ist aber jetzt auch in der Retrospektive eigentlich um einiges besser geworden, weil ich viel breiter aufgestellt bin. Also ich hab im Tanz von Anfang an einfach die ultimative Form des Selbstfühlens gefunden. Also für mich ist Tanzen einfach dieses absolut außer sich sein und gleichzeitig ganz bei sich zu sein.
Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corinna Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nach wirklich einer sehr, sehr langen Pause kriegt ihr jetzt heute ein Interview. Ein Podcast-Interview, was schon lange geplant ist und ja, seit anderthalb Jahren nicht zustande kam. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Ada Ramses ist heute bei mir. Sie ist Choreografin, sie ist Tänzerin. Sie kommt aus München, hat gerade die künstlerische Leitung der Benedikt Manigel Dance Company inne. Und wir sprechen heute darüber, wie Kreativität und Tanz zusammengehören, Kreativität im körperlichen Ausdruck, wie sie Kreativität für sich versteht und lebt in ihrer Arbeit. Und zu Beginn möchte ich Ada kurz vorstellen, dass ihr noch ein bisschen mehr über sie wisst, bevor wir dann ja, ein paar Fragen zusammen erörtern. Ja, ich stelle euch Ada Ramses kurz vor. Ich lege hier jetzt einfach mal den Fokus auf die Aspekte, die ich besonders interessant fand an ihrem Lebenslauf und die für mich gerade in Sachen Kreativität sehr spannend sind. Ada ist Choreografin, sie ist Direktorin und Tänzerin. Sie kommt aus München, hat verschiedene Tanzausbildungen an Ballettakademien in München genossen und hat Auszeichnungen bekommen für Tanz. Sie hat als Solistin getanzt und inzwischen kreiert sie auch eigene Choreografien und setzt das mit der Benedikt Manigel Dance Company um. Auf ihrer Website beschreibt sie sich in englischer Sprache und da möchte ich kurz was zitieren, was ich sehr spannend fand, nämlich She's a versatile multidisciplinary artist whose urge is to discover various aspects of dance from creation, transmission to performance and management. Also ganz viele Aspekte des Tanzes und sie sagt, I wish to empower, to connect and to make things possible and visible. Es geht also darum, dass man auch etwas sieht und Tanz ist ja etwas, was man sich angucken kann. Herzlich willkommen, liebe Ada, schön, dass du hier bist.
Hallo Nora, danke für die Einladung.
Ja, jetzt habe ich ein paar Worte über dich gesagt. Was magst du denn ergänzen? Was findest du, zeichnet dich und deine Arbeit aus und auch ja, den Weg, den du beruflich bisher gegangen bist?
Ich würde sagen, dass, weil du ja auch gerade dieses Zitat genannt hast oder mein Mission Claim so ein bisschen, dass was mich auszeichnet schon ist, dass ich auf vielen verschiedenen Feldern im Tanz arbeite. Also es gibt einerseits den Vermittlungsbereich, der ganz grundsätzlich erstmal die Lehrtätigkeit ist, aber darüber hinaus eben auch die choreografische Tätigkeit, wo ich mit Menschen zusammenarbeite und versuche, ja, über Kommunikation eine produktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen und eben dann auch neue Werke zu schaffen. Aber ich verstehe das eben auch als Interaktion und Vermittlung. Dann die Choreografie selber ist der kreative Bereich, also sprich, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, sich auszudrücken, Ideen, wie du sagst, sichtbar zu machen im Tanz oder in der Sprache des Tanzes. Und der dritte Bereich ist tatsächlich das, was wir Künstler sozusagen alle nicht so gerne machen, nämlich dann die Schreibtischarbeit, also Management, wie organisiert man sich, wie organisiert man andere auch. Also ich erstelle meine Probenpläne meistens selber und habe da nicht unbedingt eine Regieassistenz neben mir sitzen, die dann quasi als Art Sekretärin alles für mich erledigt. Insofern, was den Management-Aspekt angeht, auch in meiner Tätigkeit als also künstlerische Leitung der Benedikt Manigel Dance Company, muss ich sehr viel organisieren und strukturieren und eben genau die Arbeit machen, die so vordergründig erstmal dem kreativen, chaotischen, künstlerischen vielleicht auch entgegensteht.
Darüber würde ich gern später tatsächlich auch sprechen, über diese zwei Welten manchmal, die vielleicht zusammenkommen. Aber ich möchte noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Kennengelernt haben wir uns ja nach deiner Inszenierung des Kleinen Prinzens. Das war im Januar 23 in München. Ich weiß noch genau, dass es da war, weil ich da ziemlich schwanger war und bin dann zum ersten Mal in ein modernes Ballett gegangen, was für mich auch neu war. Und ich habe einen Artikel in der Süddeutschen gefunden über eben deine Inszenierung des kleinen Prinzen und dort stand ja, dass es nicht zwingend Spitzenschuhe und Tütüs braucht, um Eleganz zu erzeugen. Das war auch etwas, was ich aus diesem Stück mitgenommen habe, dass dort ja Eleganz und Ausdruck ganz anders dargestellt wird. Und weiter schreibt die Süddeutsche auch, dass dieses ja Zitat, was wir alle aus dem kleinen Prinzen wahrscheinlich kennen, nämlich man sieht nur mit dem Herzen gut, dass das genau in der Form des Tanzes so gut rübergebracht wurde, weil der Tanz eben auch ohne Sprache auskommt und man ja das eben anders wahrnimmt, anders aussieht. Wie ist dieses Stück Der kleine Prinz entstanden und warum hast du dich genau dafür entschieden, das in den Tanz zu übersetzen?
Ha, das sind jetzt viele Fragen in einer. Ich fange mal bei am Ende sozusagen an. Der kleine Prinz, also die Geschichte des kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, ist immer wieder in meinem Leben aufgetaucht. Ich erinnere noch eine kleine Grußkarte oder Postkarte von meiner Oma mütterlicherseits, wo eben genau das Zitat drauf stand: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich weiß den Kontext nicht mehr, aber ich weiß, dass mich das schon als Jugendliche irgendwie berührt hat. Und dann habe ich irgendwann, weil ich mich auch sehr für also französische Sprache und Kultur interessiere, habe ich das Buch dann als 18-, 19-Jährige gelesen und war davon irgendwie verzaubert. Und dann tatsächlich durch meinen jetzigen Mann kam das Stück dann nochmal in mein Leben, weil er mir das Buch geschenkt hat in französisch-deutscher Version und ich es dann nochmal gelesen habe. Und es ist irgendwie so, dass, wenn ich so zurückschaue auf meine Werkgeschichte, also sprich mein Repertoire, sind verschiedene Stücke immer zu verschiedenen Zeiten, beziehungsweise hatte jedes Stück seine Zeit. Und der kleine Prinz, also auch mit dieser Botschaft von Beziehung, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist eigentlich das Gefühl, was wir füreinander haben und oder bauen und pflegen. Es kam genau in einer Zeit, in der das auch in meinem Leben einfach einen ganz neuen Fokus bekommen hat. Und insofern kann ich nicht sagen, ich habe mich auf die Suche gemacht nach diesem Stück, sondern es hat mich eigentlich irgendwie gefunden. Und also erstmal literarisch sozusagen, also erstmal als ein Werk, was mich beim Lesen berührt hat. Und dann kam der zweite Aspekt eben, dass der Tanz ist ja in seiner Physis eben auch eine sehr emotionale Sprache. Und diese Sprache der Emotion, die im Kleinen Prinzen so auch mit so einfachen Worten, aber so tief philosophisch und berührend eben dargestellt wird, die habe ich gefühlt oder ich habe gefühlt, dass es übersetzbar sein könnte in die Sprache des Tanzes eben, weil da diese zwei, weil diese Anknüpfungspunkte eben stimmen. Und dann war dieses Stück sozusagen als Thema in meinem Leben wieder da. Und gleichzeitig, weil ich ja auch die künstlerische Leitung innehabe, war dann die Frage, was macht man denn in der nächsten Spielzeit? Also das ist quasi die Managementfrage. Wie plant man die nächste Spielzeit? Welche Stücke kommen? Welche Wiederaufnahmen oder eben Neukreationen? Und dann war es wirklich so auf einmal ganz klar, dass ich als nächstes den kleinen Prinzen inszenieren werde. Und das Spannende daran war eben dieses literarische Werk, was auch mit verschiedenen Zeitebenen arbeitet, mit Sprüngen und so weiter, in eine, ja, in ein, in, ich würde fast sagen, in ein Tanzgemälde zu verwandeln, was die Zuschauer mitnimmt und diese Kernbotschaft des mit dem Herzen Sehens, also des Fühlens und des Beziehungsschaffens dass das vermittelt wird. Und das war dann auch die Kernarbeit, also nach dem Visuellen oder vor dem Visuellen. Also, dass man diese Themen in Schritte und Bühne, also in Optik umwandelt.
Wurde das schon mal vorher in Tanz umgewandelt? Weißt du das?
Ja, das wurde tatsächlich selten gemacht. Ich glaube auch, weil dieses Stück so starke Zeitsprünge hat und verschiedene Dimensionen, Ebenen und eben auch nicht so dieses, es hat nicht diesen einfachen, stringenten Handlungsfaden wie ein anderes Märchen zum Beispiel. Und der kleine Prinz ist zwar weltweit bekannt, aber dann doch in der französischen Literatur wirklich eins der Kernwerke, was jedes kleine Kind schon kennt. Und insofern ist es nicht ein Werk, worauf man zurückgreift, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Cinderella oder irgendein anderes deutsches Andersen-Märchen. Insofern wurde es noch nicht so oft gemacht, jedenfalls weiß ich davon jetzt nichts. Aber es wurde hin und wieder schon inszeniert. Die letzte Inszenierung war sogar in München von Magid Mohammed. Der hat es als Nebenproduktion an der Bayerischen Staatsoper mit wenigen Tänzern als Tanztheater auch inszeniert. Aber ganz anders als ich. Also das habe ich auch damals mir angeguckt, als es kam.
Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, diesen Perspektivwechsel, weil ich hatte eben auch nur die literarische Perspektive. Und bevor ich in das Stück gegangen bin, habe ich mich schon gefragt, ja, wie kann man das denn jetzt tanzen? Ja, und wie versteht man dann auch die Handlung, wenn dazu gar nicht gesprochen wird? Also wenn der komplette Text ja eigentlich fehlt. Und das fand ich
Ja,
sehr interessant.
das war auch eine, das war wirklich auch die Hauptherausforderung und meine Hauptangst, als ich das Stück begonnen habe, dass man es nicht verstehen wird, eben aufgrund dieser Vielschichtigkeit und der Wichtigkeit der Sprache. Weil letztlich ist in dem Stück ja die Sprache absoluter Reibungspunkt. Also es geht ja darum, wie die Welt der Erwachsenen auch durch das Kalkulieren, das Sprechen, die Ironie, den Sarkasmus, die Lüge und das ja letztlich manipulieren und sich selber täuschen und andere täuschen, wie die Welt der Erwachsenen davon geprägt ist. Und diese ja wesentlichen Details dann wegzulassen und in Tanzsprache zu übersetzen, war eigentlich auch meine große Angst. Aber deswegen war es wichtig, dass ich, bevor ich überhaupt anfange mit dem Stück, dass ich mir einen sogenannten roten dramaturgischen Faden gesponnen habe. Und der war eben dann über die Beziehung, also was der Fuchs ja in das Stück reinbringt, die Zeit, die man in jemanden investiert, macht den anderen Menschen kostbar oder macht etwas kostbar. Und diese Beziehungszeit, wie viel Zeit haben die verschiedenen Akteure im Stück miteinander zum Beispiel, das sind Übersetzbarkeiten. Und ich glaube, dadurch hat es am Ende auch funktioniert und war verständlich.
Ja, auf jeden Fall. Und auch durch die Musik, die du dem Ganzen gegeben hast, weil die Ebene konntest du ja einbringen. Oder die funktioniert ja mit Tanz
Genau,
sehr gut,
beziehungsweise
ne?
ich würde fast sagen, dass Tanz ohne Musik also nicht per se funktioniert, sagen wir es eher so rum. Also zuerst war, oder ja, das bedingt sich wahrscheinlich irgendwo gegenseitig. Und die Auswahl der Musik war auch nochmal ein spannender Punkt, weil dieses Stück tatsächlich eben nicht als ein vorhandenes musikalisches Werk gibt. Also der kleine Prinz, was mich fast wundert, wurde auch von französischen Komponisten tatsächlich nie vertont. Vielleicht liegt es auch mit Rechten, mit Nutzungsrechten zusammen. Aber ich musste für dieses Stück wirklich im gesamten Musikrepertoire, was es so gibt, sage ich mal, auf die Suche gehen nach den Stücken, die Stimmung, die ich tänzerisch transportieren wollte, nach den Stücken eben, die diese Stimmung wirklich tragen und repräsentieren können. Und das war eine ganz schöne Arbeit. Also ich weiß noch, wie ich im Urlaub da saß und wirklich über mein Handy Stücke über Stücke angehört habe, nach der richtigen Epoche vielleicht auch gesucht habe, nach welchen Musiken, wohin führt mich der Weg? Weil es gibt ja ein unendliches Arsenal an Musikstücken. Also das ist und das war eine Riesenarbeit. Aber am Ende habe ich auch da versucht, mir irgendwie einen roten Faden zu bilden und mich so ein bisschen auf eine Zeit einzulassen. Und da war dann eben eine große Hilfe zum Beispiel, dass man bei Debussy mal anfängt, also bei den französischen Komponisten ja, dieser Zeit. Und ja, sich von dort aus im Prinzip nach hinten oder nach vorne weiterhangelt. Das war so der Weg.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem langen Weg, aber einem, der dann in ja, ein Stück geflossen ist, was einfach dann auch stimmig war und ja, die Eleganz und dieses Gefühl gut transportiert hat. Du hast gesagt, der kleine Prinz hat dich schon früh begleitet und hatte dann auch eine wichtige Rolle in deinem Leben zu der Zeit, als du dann das Stück angefangen hast zu inszenieren. Was bereitet dir denn momentan Freude und was ja, bewegt dich im Moment?
Ja, das ist eine schöne Frage. Was bewegt mich? Was inspiriert mich gerade? Was macht mir Freude? Ich muss sagen, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich sagen muss, dass mir Kinder unglaubliche Freude machen. Also ich merke, dass ich zum Beispiel bei Geburtstagen im Freundeskreis, wo auch Kinder da sind, ich liebe es, mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und eben, ich spreche jetzt wirklich von auch sehr jungen Kindern, also wenige Jahre alt, vielleicht sogar noch wenige Monate alt, weil ich finde es unglaublich, ja, ich würde fast sagen heilsam, zu sehen, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie sich äußern. Also diese Wahrnehmung und Äußerung, auch gerade was Bedürfnisse angeht oder auch den Gebrauch von Worten, wenn überhaupt schon jemand so weit ist. Mich freut sozusagen die Wahrnehmung von was ganz Ursprünglichem und in einem guten Sinne naiven. Also ich finde es auch wahnsinnig spannend gerade. Ich könnte stundenlang mit Kindern verschiedener Altersgruppen verbringen und dadurch die Welt neu wahrnehmen.
Ja, die bewegen, auch wenn wir wieder zur Bewegung kommen, die bewegen sich ja auch ganz anders. Und es ist ja auch interessant, wie Kinder auf Musik zum Beispiel reagieren und einfach auf ganz natürliche Weise irgendwie tanzen, ohne dass man ihnen das vorher gezeigt hat. Das zeigt auch, das steckt irgendwie so in uns drin. Wenn du so mal zurückdenkst an die Zeit, als du Kind warst, welche Rolle hat der Tanz für dich gespielt? Und wenn ich dich damals gefragt hätte, was wirst du mal, wenn du groß bist, was hättest du dann erzählt?
Also auch da Tanz war immer schon in meinem Leben, weil meine Oma väterlicherseits Folkloretänzerin war. Und ich erinnere mich, dass ich schon von klein auf mit ihr Tanzbewegungen geübt habe. Das war jetzt nicht Ballett im Sinne von Positionen und irgendwie Pirouette, sondern das war wirklich so tänzerische Armbewegungen. Wie stellt man Feuer mit den Händen dar? Und so, sie hat ein unglaubliches Gespür mir vermittelt für, ich sag mal, eine Eleganz, eine Haltungen, Bewegungen, Darstellung ja, von Objekten oder Natur oder von Stimmungen in Bewegungen. Und wir haben tatsächlich auch, also ihre Folkloretänze waren so aufgebaut, dass sie teilweise wirklich auch mit einem kleinen Feuer, mit einer kleinen Feuerschale auf der Bühne getanzt hat. Und ich erinnere mich heute noch, dass wir bei Barbecues zusammen am Grill teilweise standen und mein Vater das Feuer angefacht hat. Also wir haben das wirklich mit Kohle und richtigem Feuer gemacht, dass wir dann unsere Hände durch dieses Feuer durchgezogen haben. Also das war natürlich nicht nah in der Flamme, sondern so, dass es nicht, also sie hat mir das beigebracht, wie man mit Feuer tanzt. Und das war für mich eine der prägendsten Erfahrungen, also von Tanz, auch von so einer, das war so geerdet, das war so mit der Natur, das war nicht Tütü- und Spitzentanz, sondern das war, wir sind im Garten gestanden und haben getanzt. Und das war für mich wahnsinnig beeindruckend oder es hat mich zumindest so weit geprägt, dass ich das auch heute noch so stark in Erinnerung habe. Und sie hat mich auch ein bisschen an Ballett, als ich wusste, dass es das gibt, und sie hat mich auch versucht, ein bisschen an Ballett dran zu bringen. Ihre Schwester wiederum war Balletttänzerin und so war Tanz und Ballett und so, das war alles in meiner frühen Kindheit schon angelegt. Und dann hatte meine Oma irgendwann einen schweren Unfall und war mehrere Wochen im Krankenhaus und konnte nicht mehr mit mir tanzen. Und ich erinnere mich, dass ich in der Zeit zu meiner Mutter gesagt habe, da war ich so knapp 7, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, oh, Mama, ich will jetzt ins Ballett. Ich will jetzt tanzen gehen. Und dann sind wir in eine Schule gegangen und so habe ich mit knapp 7 angefangen in einem Ballettkurs ganz normal quasi wie jedes oder wie viele Kinder in einem Ballettkurs meine ersten Ballett- oder Kindertanzstunden zu nehmen. Und also ob ich damals, ich muss ehrlich sagen, vor dem Alter von 10 Jahren, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich damals werden wollte, ob ich überhaupt so einen Berufswunsch hatte. Aber ich weiß, dass ich nach ein paar Jahren Ballett, also mit ungefähr 10 Jahren, war für mich klar, dass ich will tanzen. Ich will Tanz als Beruf machen. Ich will Tänzerin sein. Und weil das so prägend irgendwie und stark mir in Erinnerung ist, würde ich jetzt fast sagen, dass ich irgendwie immer schon Tänzerin werden wollte, aber ja, im Alter von 10 Jahren wusste ich's, sagen wir es so.
Ja, das ist auch selten, glaube ich, ne, dass Kinder dann wirklich in so einem jungen Alter schon das wissen. Bei vielen kommt ja auch so eine Berufsentscheidung deutlich später, aber wenn man sowas einfach in sich spürt und die Freude hat, dann kann es einen ja sehr weit tragen. Und du machst es ja immer noch mit Freude und da merkt man, dass manche Wege auch sehr, sehr früh einfach geebnet werden. Gerade im kreativen Bereich. Das heißt, du bist zum Tanz gekommen, eigentlich durch diese familiäre Prägung, durch deine Oma, durch ihre Schwester und dadurch, dass dir auch der Raum gegeben wurde,
Ja,
ja, zu tanzen.
das
Einfach.
ist.
Und wie ging das dann weiter? Du hast dann so mit 10 Jahren gemerkt, okay, das ist das, was ich machen will. Wie ging es dann weiter?
Genau, also man muss dazu sagen, weil du das auch gerade angesprochen hast, dass man diesen Berufswunsch dann schon sehr früh formuliert in manchen Lebensentwürfen, sage ich mal. Es ist allerdings auch so, dass das letztlich dazu gehört, um überhaupt professionell tanzen zu können. Also diese Tanzausbildung beginnt tatsächlich im Alter von 10 Jahren und erstreckt sich dann über knappe 8 Jahre, bis man 18 Jahre alt ist oder 17. Und das heißt, fängt man eben nicht früh genug an, dann ist diese Tür letztlich nach hinten raus dann auch relativ schnell wieder versperrt. Und insofern, weil man anfängt und dann auch sehr schnell in eine gewisse Intensität einsteigt. Also es reicht dann quasi nicht, bis man irgendwie 12 Jahre alt ist, einmal die Woche zu trainieren, sondern man geht relativ schnell in so ein Fahrwasser von einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und dann zeigt sich auch sehr schnell, ob man das wirklich möchte oder nicht. Also das heißt, wenn ich mit 11 Jahren, ich habe dann zweimal, dreimal die Woche trainiert, wenn ich mit 11 Jahren gemerkt hätte, nee, da habe ich gar keinen Spaß dran, dann ist auch dann klar, dass das beruflich nicht irgendwie weitergehen kann. Und normalerweise ist es dann so bei den frühen TänzerInnen, dass je mehr man macht, je mehr Spaß macht es einem auch. Und daraus formuliert sich dann auch dieses, ja, das möchte ich beruflich machen. Und so war es dann eben auch bei mir, dass ich mit hobbymäßigem Tanzen quasi angefangen habe und dann nach 2, 3 Jahren gemerkt habe, nee, da brauche ich jetzt auch mehr. Und meine Eltern haben das schon so, also wir haben das gemeinsam so gut wie möglich aufgebaut. Aber irgendwann ist dann auch klar, in einer Hobbyschule kann man nicht bleiben, da muss man dann weiter. Und dann hat mich der Weg eben in die Ballettakademie München geführt, wo ich dann also dann mit viermal die Woche eingestiegen bin. Und nach ein paar Jahren an der Ballettakademie hat sich dann wiederum gezeigt, dass ich von meinen körperlichen Voraussetzungen nicht die klassische Kategorie Ballerina bin oder werden würde. Und dann wurde mir eben empfohlen, dass ich mich eher auf modernen Tanz konzentriere. Und dann habe ich wiederum die Schule gewechselt. Und habe dann quasi natürlich meine klassische Basis oder meine klassische Ausbildung bis zu Ende gebracht, weil ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass einfach eine gute klassische Balletttechnik von der Muskelkoordination und von der Qualität der Ausführung einfach sehr viel bringt. Habe ich diese Ausbildung fertiggeführt, aber eben gleichzeitig auch angefangen, meine modernen Kenntnisse und zeitgenössischen Tanzkenntnisse sehr stark zu fördern und eben dann mit Fokus auf zeitgenössischem Tanz oder modernem Tanz meinen Abschluss gemacht.
Das heißt, es lief ja im Grunde parallel zu deiner ganzen Schullaufbahn, dass du dann an
Genau,
den, ich
ja.
schätze mal, an den Nachmittagen dann getanzt hast.
Genau. Das
Ja,
war,
und
ich bin in die reguläre bayerische, also Schule und dann Gymnasium, Grundschule und Gymnasium dann gegangen. Und habe, bis ich 16, 17 war, tatsächlich nur abends trainiert. Dann die Oberstufe hatte manchmal so Freiräume vormittags oder mittags, sodass ich dann auch vormittags Trainingseinheiten wahrnehmen konnte. Und ja, so habe ich eigentlich parallel zum Abi auch meinen Tanzabschluss gemacht.
Wow, okay. Dann hast du es wirklich gewollt, ne?
Das
Wenn
kann man so
man,
sagen, ja. Das kann
wenn
man so
man überlegt,
sagen.
welches Investment dann auch da drin steckt, das
Ja.
muss man wirklich wollen. Und ja, jetzt, wenn du jetzt zurückblickst und deine Arbeit jetzt gerade anschaust, was ist das, was dich ja am meisten daran begeistert oder wo du aus, ja, das meiste für dich auch rausziehst, dass du diesen Weg gegangen bist?
Also ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang natürlich vor, Star-Ballerina zu werden. Und dieser Weg hat sich so nicht verwirklicht, ist aber jetzt auch in der Retrospektive eigentlich um einiges besser geworden, weil ich viel breiter aufgestellt bin. Also ich hab im Tanz von Anfang an einfach die ultimative Form des Selbstfühlens gefunden. Also für mich ist Tanzen einfach dieses absolut außer sich sein und gleichzeitig ganz bei sich zu sein. Und daraus ergibt sich ein Gefühl von sich und der Welt, was für mich immer unglaublich intensiv und einzigartig war. Also dieses absolute Sein ist Tanzen für mich. Und aus diesem Drive heraus hat sich mein Wunsch, das beruflich zu machen, eben auch entwickelt. Und dann hat sich das aber über die Jahre, auch nach meinem Tanzabschluss, weiterentwickelt, dass ich auch gemerkt habe, dass ich viel mehr Interessen in dem Feld habe. Also ich habe irgendwann gemerkt, ja, unterrichten, also war am Anfang erstmal so ein Plan B, dass ich habe sehr schnell eine Pädagogikausbildung gemacht, weil ich oft Verletzungen hatte, die dann so lange gebraucht haben, auszuheilen, dass ich in der Zwischenzeit einfach nicht auf 100% trainieren konnte. Und dadurch hat sich fast notgedrungen irgendwie ein zweiter Weg eröffnet. Ich habe während meiner Tanzausbildung im letzten Jahr schon mit einer Pädagogikausbildung angefangen. Und darauf folgte dann verschiedene Fernstudiengänge von Bachelor bis Master im Kulturwissenschafts-Kulturmanagement-Bereich, dann nochmal an der Paluca Hochschule für Tanz in Dresden Tanzpädagogik und dann nochmal zurück nach Hamburg, wo ich ein Fernstudium gemacht habe, eine angehende Promotion im Kulturmanagement-Bereich. Und daneben noch Choreografie und angefangen zu unterrichten und zu organisieren. Also der Weg hat sich sehr stark diversifiziert, was am Anfang gar nicht so geplant war. Aber quasi aus der, ich sage jetzt mal, Not heraus, dass ich einfach immer mit Verletzungen gequält war, haben sich da ganz viele Interessen und entsprechend auch Talente gezeigt und eben ja Kompetenzen gebildet. Und insofern hat der Tanz angefangen mit diesem absoluten Bei-sich-Sein, hat es sich auch diversifiziert zu einem ja zu einem Wahrnehmungsmodus. Also zum Beispiel, wenn ich unterrichte, ist es einfach das Schönste, diese Begeisterung, die ich selber habe, dafür auch weiterzugeben und gleichzeitig aber auch die Werkzeuge zu haben, zu wissen, wie mache ich denn aus einem tanzbegeisterten Menschen einen Tänzer oder eine Tänzerin? Welchen Weg kann ich anbieten und wie kann ich die unterstützen? Und auch die managerialen Aspekte fand ich irgendwann total interessant. Also letztlich auch meinen eigenen Spielplan aufzustellen. Also ich mache ja nicht nur für die Benedikt Manigel Dance Company Stücke, sondern auch externe Projekte. Und da gehört per se einfach immer sehr viel Organisation und Konzeptualisierung letztlich auch für meine Stücke dazu. Und ich habe gemerkt, dass ich da auch einfach fast wissenschaftlich gesehen irgendwie gut bin oder zumindest interessiert bin und eine Begeisterung habe. Und insofern ist das, was der Tanz mir gebracht hat, also von einem anfänglichen, unglaublich intensiven Gefühl für mein Sein bis hin zu auch vielen neuen Türen, die sich aus dieser Ausbildung heraus geöffnet haben.
Was ich ganz spannend finde, ist so die Diversifizierung, die du angesprochen hast. Inwiefern glaubst du, profitierst du von so einer Diversifizierung, wenn es jetzt um einen wirklich kreativen Prozess geht, wie das Choreografieren? Wenn du überlegst, wie entsteht so eine neue Choreografie, inwiefern glaubst du, dass du davon profitierst, dass du jetzt eben diese breite Aufstellung hast?
Also ich denke, ich profitiere unglaublich davon, weil ich interdisziplinär bin. Also das ist genau dieser Punkt. Ich kann verschiedene Perspektiven einnehmen, die sich auch gegenseitig bereichern oder verschiedene Kompetenzen anwenden. die sich gegenseitig bereichern. Also Beispiel wäre hier allein der kreative Prozess zu einer Choreografie. Ich kann quasi mein eigenes Konzept schreiben. Also ich habe die Möglichkeit, auch aus meinen Studiengängen einen Text zu verfassen, ja, der strukturiert ist, gegliedert und irgendwie verständlich für andere. Denn eins der großen Probleme ist ja, dass KünstlerInnen ein Universum in ihrem Kopf haben, aber wenn man das an andere Leute irgendwie vermitteln möchte oder es zumindest beschreiben möchte, wie das neue Stück denn nun aussehen soll, dann ist es oft schwierig, in Worte zu fassen, die für jemand Externen verständlich sind. Und ich glaube, dass ich da zumindest davon profitiere, dass ich eben lange Jahre irgendwie geübt und gelernt habe, meine Gedanken in Worte zu fassen, die für andere verständlich sind. Und dann natürlich auch also die Vermittlungskompetenzen aus dem Pädagogikstudium, meine eigene Begeisterung für den Tanz, auch die letztlich auch die Ideenvielfalt oder der Ideenreichtum, der dadurch kommt, dass man sich mit verschiedenen Dingen beschäftigt und nicht nur quasi auf einer Fahrbahn fährt. All das, denke ich, bereichert meine Tätigkeit unglaublich. Auch was das Verständnis von Menschen angeht, denn ich habe oft in meiner Lehrtätigkeit auch mit Menschen zu tun, die unglaublich passioniert sind im Tanz, jedoch vielleicht nicht die idealen Voraussetzungen mitbringen für eine bestimmte Sparte von Tanz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für klassisches Ballett ausbilde und jemand hat aber nicht diese Voraussetzungen, die er braucht, um da realistischerweise einen Job zu bekommen, dann kann ich vielleicht mit dem Hintergrund, den ich habe, auch sagen, hey, wir gehen jetzt mal diese Ausbildung zusammen, aber vielleicht solltest du nebenbei schon was anderes noch dazu beginnen. Also ich kann quasi zur Diversifizierung auch raten, weil ich selbst durchlaufen habe und gemerkt habe, wie sich die Dinge gegenseitig auch bereichern und auch dann dadurch anstoßen und weiterentwickeln. Also ich kann quasi mit einer breiteren Perspektive auch auf Menschen gucken, als wie wenn ich jetzt nur eine Laufbahn eingeschlagen hätte, ohne dass das jetzt abwertend klingen soll.
Ja. Nee, das ist auch was, was mit der Kreativitätsforschung gut zusammenpasst. Einfach, dass man über den eigenen Tellerrand hinausschaut, und man spricht auch in der Kreativitätsforschung von einer T-shaped Person. Das meint, dass man vertieftes Expertenwissen in einem Bereich hat, aber dazu gepaart ein breites Allgemeinwissen oder, ich sag jetzt mal, in deinem Fall dann eben ein breiteres Standbein, und dass sich das eben gegenseitig unterstützt und befruchtet und im kreativen Prozess ganz wichtig ist. Wenn wir uns jetzt mal so den Prozess anschauen, wenn du choreografierst, kannst du den irgendwie runterbrechen, wie der so aussieht, wie der entsteht? Du hast es vorhin beim kleinen Prinzen beschrieben, so dass dieses Buch immer wieder an dich herangetragen wurde oder auch dieses Zitat. Und dass du von da weitergemacht hast. Du hast dich auch beschrieben, wie du im Urlaub bist und Musik durchhörst und dich immer wieder stärker so in eine Richtung fokussierst, um einfach ja aus der Diversifizierung den Trichter wieder so ein bisschen zumachen zu wollen oder auch zu müssen, um dann eine Entscheidung zu treffen, was du denn nimmst für dein Stück. Kannst du für dich so ein bisschen analysieren, wie ein kreativer Choreografieprozess für dich aussieht?
Ja, also sagen wir mal, ich hätte jetzt schon mein Thema oder meine Idee gefunden, oder? Also wir gehen jetzt nicht quasi zur Inspiration, woher kommt überhaupt das Ganze, sondern wir gehen schon in den Prozess, wie gestaltet es sich?
Ja, das können wir gerne. Ja, nehmen wir den
Okay.
Prozess.
Ich kann so ein bisschen generalisierend sagen, dass ich tatsächlich sehr wissenschaftlich beginne. Und sehr offen, assoziativ und kreativ weitermache beziehungsweise ende. Also wenn ich mein Thema oder mein Stück, jetzt sagen wir mal zum Beispiel den kleinen Prinzen, gefunden habe, was ich umsetzen möchte in die Sprache des Tanzes oder inszenieren möchte, also für ein Bühnenstück aufbereiten möchte, dann ist für mich immer der erste Schritt gewesen, dass ich mich sehr intellektuell mit dem Ganzen beschäftige. Also ich lese die Bücher oder das Buch. Ich versuche andere Rezensionen, Autoren, Stücke über das Stück oder Gedanken über das Stück ausfindig zu machen und zu lesen. Also ich lese, lese, lese. Und sobald ich Musik auch gefunden habe, analysiere ich Partituren. Also ich bin keine große Musikerin, aber ich habe ein musikalisches Basiswissen. und kann Partituren letztlich wie mathematische Gebilde lesen. Und es hilft mir, irgendwie die Musik strukturell besser zu verstehen. Also ich kann Musik vor allem als Tänzerin eher emotional verstehen, abgesehen davon, dass ich sie auch zählen kann, so ungefähr, oder den Rhythmus höre. Aber ich verstehe sie vor allem emotional und dynamisch, also physisch. Und wenn ich eine Choreografie angehe, dann möchte ich sie auch, ja, ich sag mal, eher intellektuell verstehen. Und das heißt, der erste Schritt, und dieser Schritt dauert dann meistens auch mehrere Wochen oder manchmal auch Monate, ist eben diese intellektuelle Auseinandersetzung mit Geschriebenem, sage ich jetzt mal. Und dazu werden dann auch Notizen gemacht. Ich zeichne dann teilweise auch schon, also ich habe oft Momente, während ich lese, wo ich dann zum Beispiel schon Farben für die Inszenierung sehe oder Farben für die Kostüme, wo ich mich in bestimmten Optiken schon befinde. Und so entwickelt sich dann aus diesem sehr strukturierten Anfang, würde ich sagen, so ein offenes Feld. Also du hast gerade diesen Vergleich gebracht mit dem Trichter zumachen. Ich würde fast sagen, ich mache zuerst einen Trichter ein bisschen zu. Und dann geht der, also ich mache ihn quasi intellektuell ein bisschen zu. Ich versuche mir ein Repertoire an Geschriebenem, an Informationen zu holen. Und daraus geht quasi mein kreativer oder auch vielleicht chaotischer Trichter dann wieder auf. Das heißt, aus dieser Struktur hole ich weitere Inspiration, hole ich Assoziationen, hole ich einfach Ideen, die mich dann teilweise überfallen und die zeichne ich, die schreibe ich nieder. Ich mache mich auf so eine sehr offen angelegte Suche. Also es kann passieren, dass ich irgendwie in der Stadt Shopping bin, oder dass ich in der Stadt shoppen gehe und ich sehe eine Postkarte in einem Ständer stehen und denke mir, genau so müsste die Farbe für meinen Hintergrund sein. Und dann sehe ich eine Haltung von, weiß ich nicht, einer Schaufensterpuppe oder irgendwas. Und dann gibt es so kleine Impulse, die irgendwie einfließen in das ganze Konzept. Und dann erst, also wenn ich quasi einen großen Fundus habe an Informationen und Ideen und Farben und ja, ja, wie soll man sagen, eine Thematik, also wenn die Thematik klar umrissen ist, dann gehe ich eigentlich in den nächsten intellektuellen Schritt, und zwar eine Dramaturgie aufzusetzen. Das natürlich, es kommt darauf an, was für ein Stück es ist. Wenn ich ein rein, also abstraktes Stück habe, wo die Inspiration ein Musikstück war, dann ist die Arbeit dafür eher kleiner. Wenn ich ein Stück nehme wie den kleinen Prinzen, wo ich im Prinzip aus einem literarischen Werk ein Bühnenstück machen muss, ist die dramaturgische Arbeit viel stärker, weil das bedeutet, welche Szenen kommen wann, wie baue ich sie auf, was ist mein roter Faden, weil die 1-zu-1-Übertragung ja so auch nicht funktioniert oder vielleicht auch einfach langweilig ist. Also manchmal müssen Szenen rausgelassen werden oder Figuren auch rausgelassen werden, die in der literarischen Vorlage da sind, aber in dem Bühnenstück einfach keinen großen Nutzen haben, ja, und einfach nur Länge erzeugen, die wiederum ja, die Aufmerksamkeit der Zuschauer ausreizt. Insofern, die Dramaturgie ist dann der nächste Punkt. Und dann erst, wenn ich quasi Infos, musikalische Infos, eine Skizze, wie das Ganze aussehen soll und auch die Dramaturgie also erschaffen habe oder bearbeitet habe, dann eigentlich gehe ich erst in den Saal und fange an, mit mir selber zuerst Bewegungsideen durchzuarbeiten, teilweise auch mit Videokamera nebenbei, dass man so ein bisschen eine Mindmap hat, was habe ich gemacht, wie sieht es aus, was kann ich wo einfügen. Und dann beginnen meistens die Proben, also sprich mit der Besetzung im Saal zu stehen, mit den TänzerInnen im Saal zu stehen und mit ihnen gemeinsam aus Themen oder aus Inhalten heraus Bewegungen zu suchen und hoffentlich auch zu finden. Das wäre so der Prozess. Und natürlich ist es jetzt nicht komplett linear. Das heißt, da gibt es natürlich auch Brüche drinnen. Manchmal habe ich sehr wenig Zeit. Also meine letzte Produktion war der Schwanengesang mit dem Brahms Chor München. Und da hatte ich im Prinzip nur 5 Wochen Zeit, um das ganze Stück von der ersten aktiven Probe im Saal bis auf die Bühne zu bringen. Und dann natürlich kann so ein Prozess auch komprimiert sein. Also ich habe nicht immer mehrere Monate Zeit, um eine Produktion bühnenfertig zu machen. Insofern Ist der Prozess dann teilweise auch, wird er durchbrochen oder verkürzt, oder ich gehe wieder zurück zum Anfang, weil ich noch ein neues Musikstück einsetzen muss, etc.
Sehr spannend fand ich jetzt die Schilderung, wie du da so durchgehst und wie es manchmal so sehr strukturiert ist in diesem Prozess und manchmal so ganz intuitiv klang das für mich jetzt. Ja, du gehst dann auf die Bühne und filmst das vielleicht und kommst erstmal in die Bewegung. Und kannst du über den Aspekt nochmal so ein bisschen mehr sagen, so dieses Übersetzen in die Bewegung, in den Tanz? Woher kommen die Bewegungen? Ist das was, was dir intuitiv einfällt? Ist es was, wo du sagst, es muss jetzt in der einen Szene, muss die und die Bewegung drin sein, weil sie vielleicht ein Gefühl oder irgendwas transportiert, was dort unbedingt rein muss? Also wie puzzelt sich dann dieser Übersetzungsschritt zusammen?
Also Puzzle ist das richtige Stichwort, weil es natürlich nicht absolut beantwortet werden kann. Also ich würde sagen, ein großer Teil der Choreografie, die man macht, ist Erfahrungswissen. Das heißt, man kommt aus einem bestimmten Stil oder einer bestimmten Schule, ein bestimmtes Training. In meinem Fall wäre das das klassische Ballett. Hat dann in oder nach der Ausbildung bestimmte Choreografien von anderen ChoreografInnen getanzt. Das heißt, man hat da Bühnenstücke in sich aufgenommen, die in einen ganz bestimmten Duktus, also eine ganz bestimmte Handschrift auch haben. Und dann kommt natürlich über die Zeit eine Arbeit dazu, wo man sich fragt, wie kann ich denn Originelles, also wie kann ich denn Neues schaffen, ja? Wie können Bewegungen ganz neu und unverbraucht sozusagen sein? Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, man schöpft immer aus einem riesen Materialfundus, den man sich über die Jahre antrainiert hat, dann mit eigenen Tänzererfahrungen aufgebaut, polstert oder auch vielleicht verändert hat und dann durch ganz bewusste Brüche weiterentwickelt hat. Ja, also so würde ich das mal übersetzen oder zusammenfassen. Und die Schritte zu finden, da kommt dann ein ganz wesentlicher Aspekt noch dazu, ist dann ja auch eine Arbeit mit einer anderen Person. Das heißt, ich kann natürlich in meinem Kämmerchen sitzen und das ganze Stück schon vor konzipieren, also ich meine jetzt schritttechnisch, bewegungstechnisch und dann mit einer fertigen Choreografie in den Saal gehen und sagen, so Leute, das machen wir jetzt und dann zeige ich das vor und alle machen das nach. Das ist eine Möglichkeit und ich will es auch gar nicht irgendwie degradieren, aber ich glaube, die noch spannendere Möglichkeit ist tatsächlich in den Saal zu gehen mit einer Idee und dann aber in der Interaktion mit den Tänzern, die ja auch wiederum jeder für sich ein Individuum ist, oder die jeder für sich Individuen sind, das Thema zu bearbeiten und gemeinsame Schritte zu finden. Denn was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass das Schrittmaterial, was man benutzt, immer auch davon geprägt ist, wie die eigenen körperlichen Möglichkeiten. Oder das Schrittmaterial, was ich benutze, ist immer auch davon geprägt, wie meine eigenen körperlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten aussehen.
Ja,
Das heißt,
klar.
ich persönlich zum Beispiel hatte sehr viel Sprunggelenksentzündungen und habe entsprechend benutze ich, wenn ich selber tanze, nicht mehr so viele große Sprünge, also hohe Sprünge, weil das mit meinen Sprunggelenksverletzungen, auch Knie, ich hatte Meniskus-OPs, ist es einfach nicht mehr so gut machbar. Ja, es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht mehr gut machbar. Und insofern, wenn ich also im Saal stehe, habe ich eine Palette von Individuen vor mir oder mit mir, die jeder ganz eigene ja, auch Stärken und Schwächen eben auch mitbringen. Und dementsprechend formt sich das Bewegungsmaterial wiederum auch dann dadurch, mit wem ich arbeite. Und so kommt dann, also Stichwort oder zurückkehren zum Puzzle, kommt dann aus diesen verschiedenen Aspekten entsteht, dann entstehen Bewegungen. Und natürlich ist es so, dass man auch mal zwischendurch sagt, so, jetzt versuchen wir mal irgendwie eine runde Form mit dem Arm zu machen und gleichzeitig das Bein ganz hoch zu werfen. Und man benutzt schon auch Worte, um Bewegungen zu beschreiben. Und dementsprechend kommen dann auch bestimmte Dinge raus. Und je nachdem, wie die Tänzer trainiert sind, wiederum, verändert sich dann auch das Bewegungsmaterial. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit einem Tango-Tänzer den kleinen Prinzen choreografiert hätte, wäre ein ganz anderer kleiner Prinz rausgekommen, als wenn ich mit einem klassischen Balletttänzer den Piloten zum Beispiel choreografiert hätte oder einem Breakdancer. Also das ist auch nochmal ein spannender Hintergrund, dass je nachdem, woher jemand kommt, befördert er andere Ideen auch in den Saal. Und das finde ich eben eigentlich auch besonders spannend. Und natürlich ist das alles auch immer abhängig davon, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich ganz kurz angebunden bin in der Produktion, bereite ich viel mehr für mich alleine vor, als wenn ich weiß, ich habe eben diesen Spielraum und kann viel mehr entwickeln auch mit den TänzerInnen.
Ja. Das heißt, es in dem Moment ist es ja auch ein kreativer, offener Prozess, der vorher ja eine gewisse Planung natürlich hatte, auch eine intensive Informationssuche, wie du sie beschrieben hast. Aber in dem Moment ist der Prozess ja auch sehr offen und darf dich ja auch irgendwie überraschen durch das, was von anderen kommt.
Ja, genau. Also das ist das Spannende und auch das ist das, was nie langweilig wird an dieser Arbeit. Weil eben letztlich ist es wie in einer Beziehung mit egal was oder wem. Man hat immer seine eigenen Gedanken für sich und man hat seinen Standpunkt und man überlegt sich dann auch, was könnte denn der andere sagen oder jetzt im Falle von dem Tänzerumfeld, was könnten die denn mitbringen in den Saal. Aber eigentlich weiß man es erst, wenn man tatsächlich in der Situation mit den anderen steht und man weiß auch dann erst, was entsteht. Also es entsteht in dem Moment, wo wir uns treffen und eben nur bedingt davor. Und das ist ein Aspekt, der einfach so lebendig ist, dass es, ja, wie du sagst, immer wieder auch überraschend ist und im Idealfall auch überraschend in dem Sinne, dass manchmal Menschen in solchen kreativen Prozessen und choreografischen Situationen oder in Proben auf einmal aufmachen und sich zeigen. Das heißt, sie legen bestimmte Schutzmechanismen oder vielleicht bestimmte Hüllen auch ab und zeigen auf einmal etwas von sich, indem sie einen Schritt wagen, den sie noch niemandem gezeigt haben, aber der irgendwie von ihrem Gefühl oder auch in dem Flow, in dem man sich manchmal dann in so einer Sequenz befindet, der auf einmal passt und aus ihnen herauskommt und sie halten ihn nicht zurück. Und das sind eigentlich tolle Momente, weil eben apropos Empowerment auch, was du am Anfang also über mich zitiert hast, das sind die Momente, wo ich dann immer wieder auch weiß, so ja, ich mache genau das Richtige. Also nicht nur aus dem kreativen Selbstausdruck heraus, sondern eben auch aus dem Befähigen heraus. Und ohne, dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll oder irgendwie nach einem Machtpunkt, aber es ist einfach toll zu sehen, dass eine, sag ich mal, gemeinsame Arbeit im Saal etwas machen kann oder tun kann mit Menschen. Und auf einmal ist da jemand, den du vorher noch nicht gesehen hast. Und das ist jedes Mal einfach so ein Wow-Effekt.
Ja, schön, wie du das beschreibst. Ich habe noch zwei Fragen, die so daran anknüpfen, bevor wir dann so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen. Howard Gardner ist ein Psychologe, der sich mit Intelligenz beschäftigt hat. Und jeder, der schon mal über Intelligenz nachgedacht oder mit Intelligenz Berührungspunkte hatte, weiß ja so Intelligenztests. Da muss man so räumliches Denken, dann logisches Zusammenbinden von Worten. Und es hat immer irgendwas mit räumlich und logisch und schlussfolgerndem Denken zu tun. Und der Howard Gardner, der sagt, nee, Intelligenz ist eigentlich was viel, viel Breiteres und kann sich in ganz vielen Lebensbereichen ausdrücken. Und obwohl seine Theorie und seine vielen Intelligenzmodelle oder Intelligenzen, die er definiert hat in seinem Modell, auch ja berechtigterweise kritisiert werden, hat er trotzdem ganz interessante Aspekte. Und zwar definiert er auch die körperlich-kinästhetische Intelligenz und meint, dass Intelligenz eben auch ja sich im körperlichen Ausdruck zeigen kann, wie sich jemand bewegt und wie er vielleicht auch Gefühle ausdrückt durch Bewegung. Und du hast jetzt gerade ganz schön beschrieben, wie unterschiedliche TänzerInnen ihre eigene Erfahrung, aber auch ihre eigenen Bewegungsformen einbringen. Und würdest du sagen, es gibt Menschen, die sozusagen mehr körperlich-kinästhetisch intelligent sind als andere? Also gibt es dort sowas wie ja, eine höhere und eine niedrige Intelligenz, Talent für bestimmte körperliche Ausdrucksformen? Wie würdest du das sehen?
Ja, also ich würde dem absolut zustimmen, dass Ich finde es auch gut letztlich, dass man ab Stichwort Diversifizierung, dass man diesen Intelligenzbegriff mehr diversifiziert, denn die Beschränkung auf ist jemand gut in Mathe oder ja, also das ist so dieses typische Schuldenken letztlich. Hat man gute Noten, ist man intelligent? Das letztlich finde ich einfach eine Beschränkung also der menschlichen Vielfalt. Und insofern finde ich erstmal diesen Ansatz wunderschön, dass man sagt, es gibt nicht nur eine Form von Intelligenz. Das Zweite, dass die eine oder die andere Form, das ist ja dann irgendwie auch eine logische Konsequenz, dass die eine oder andere Form mehr ausgeprägt ist. Das sehe ich als absolut gerechtfertigt, das so zu betrachten. Ich muss sagen, dass ich also mit seiner Theorie jetzt nicht so vertraut bin, dass ich dazu eine sehr kompetente Aussage machen kann. Ich kann nur sagen, dass ich kenne Menschen in meinem Umfeld auch, die sehr stark durch Sprache ihr Umfeld wahrnehmen tatsächlich. Also im Sinne von, was sie sehen, müssen sie äußern mit Worten. Und ich kann dann nur letztlich im Gegensatz dazu sagen, was ich sehe, muss ich erstmal irgendwie fühlen. Und mir hilft zum Beispiel Sprache in ganz vielen Momenten eben nicht, mich auszudrücken. Und wenn ich das so betrachte, dann kann ich schon sagen, dass die körperlich oder physisch kinästhetische Ausdrucksmöglichkeit und auch Intelligenz im Sinne von Fähigkeit oder auch ja letztlich Talent eine absolut gerechtfertigte Perspektive ist. Wenn man auch sieht, dass per se einfach nicht jeder sich gleich bewegt, genauso wie sie nicht jeder gleich sich ausdrücken kann verbal. Oder dass es Menschen gibt, die auf Anhieb Dinge ich sage jetzt mal so ganz banal im mathematischen Bereich sehr schnell verstehen können, Zusammenhänge schnell erfassen können und andere eben nicht, aber andere haben eine Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, also diese emotional-soziale Intelligenz, die einfach verblüffend ist, ja. Und das finde ich einfach sehr spannend, das auch so irgendwie stehen zu lassen. Auf der anderen Seite, also ein Lehrer von mir also ein Professor der Paluca Hochschule für Tanz in Dresden hat mal was ganz Tolles und wirklich Treffendes gesagt, und zwar, dass manch einer sein Talent noch nicht entdeckt hat. Bei ihm ging es ganz konkret darum, er war Tänzer selber und er hat in seiner Tanzkarriere immer Probleme mit Drehungen gehabt. Und in der Ausbildung als kleiner Junge sozusagen hat er dann gesagt, ich kann einfach nicht drehen. Und dann hat ihm wiederum ein Lehrer gesagt, nein, das stimmt nicht. Du hast nur deine Drehungen noch nicht entdeckt oder die Art, wie du drehen kannst, noch nicht entdeckt. Und dieses Entdecken, glaube ich, ist wiederum eine Frage auch von Empowerment. Also wenn du irgendwie von Anfang an gut bist in Mathe und dann sagt dir jeder, ach, der ist so gut in Mathe, der kann ja kein Künstler sein, so ungefähr. Dann ist man schon gleich in so einer Kategorie oder in so einer Box drinnen. Und ich glaube, dass vielleicht viel mehr Menschen, ja, in anderen Bereichen auch sich finden würden, wenn sie da auch eine, ja, wie soll ich sagen, wenn sie entdecken dürften oder wenn sie motiviert werden würden oder angeregt werden würden, da auch mehr zu entdecken. Was nicht bedeutet, dass jeder in allem super sein muss. Also das ist, finde ich, auch eine ganz gefährliche Annahme, dass man das so propagiert, dass man sagt, ja, jeder könnte ja in allem oder jeder muss in allem herausragend sein. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg zum Glück.
Nee, dem würde ich auch so zustimmen, sondern eher rauszufinden, was einem selber eben Freude macht, was man gut kann, von dem mehr machen, sich auch trauen, davon mehr zu machen. Und wie du schon gesagt hast, also Kreativität geht in eine ähnliche Richtung. Ja, man hat vielleicht manches einfach noch nicht ausprobiert und weiß es deshalb noch nicht, dass man das gut kann oder hat dem nicht den Raum gegeben, weil man vielleicht dachte, ach, das ist nicht so bereichernd für mein Leben. Und irgendwann dann denkt man, es ist eben doch, gerade wenn es um kreativen Ausdruck geht. Da geht es ja auch ganz viel darum, Dinge einfach mal zu probieren, weil es nämlich kein richtig und falsch gibt, wie zum Beispiel in einem Intelligenztest, wo ganz klar ist, also die Antwort ist richtig und die Antwort ist nicht richtig. Und bei der Kreativität ist es ja ganz anders. Und auch ein körperlich kreativer Ausdruck, der muss ja von einem selbst irgendwie entdeckt werden und dann wiederum von anderen auch wertgeschätzt werden, dass man dann erkennt, ah, das sehe nicht nur ich so, sondern vielleicht auch andere. Und dann wird es ja auch oft erst als kreativ bezeichnet, ne, wenn auch eine gewisse Gruppe das als solches erkennt. Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen tiefer abgebogen in die Kreativitäts- und in die Intelligenzforschung. Da wollte ich gar nicht so tief rein. Ich habe aber noch eine Frage, die auch in die Richtung geht und aber auch nochmal dieses klassische Ballett aufgreift. Ich verbinde mit klassischem Ballett und auch der Ausbildung auch sehr viel Disziplin. Und wie passen für dich Kreativität, tänzerische Kreativität oder kreativer Ausdruck in dem Bereich, in dem du tätig bist, und die Disziplin zusammen? Stehen die sich im Weg? Ergänzen die sich oder ist der Zusammenhang nochmal ein ganz anderer?
Also ja, das ist eine berechtigte Frage. Und per se ist es aber so, dass grundsätzlich sich beides irgendwo bedingt oder auch bereichern kann und auch letztlich muss. Das ist genauso wie also Chaos ohne Ordnung, Yin ohne Yang, also Erlebnis ohne auch wieder zu einer Ruhe zu kommen, funktioniert so nicht. Also ich glaube, das Leben besteht aus ganz vielen Gegenpolen, die aber auch die sein müssen, um damit irgendwie die Mitte da drin funktioniert. Und Disziplin, wenn man das positiv versteht, als eine Fähigkeit, sich so weit selbst zu beherrschen und auch zu kontrollieren, dass man eben das Durchhaltevermögen hat, einen Weg zu gehen, der natürlich dann streckenweise auch schwierig sein wird und nicht Spaß machen wird. Aber diese Fähigkeit auch letztlich eine Struktur zu geben, an der man sich entlang hangeln kann, also als Hilfe letztlich. Ja. Und als Gerüst, das finde ich sehr wichtig und letztlich unabdingbar, um kreativ arbeiten zu können. Weil, also was ich in meiner Arbeit immer versuche zu vermeiden, ist Beliebigkeit. Und was ich sehr oft aber sehe, wenn man einen ganz freien, intuitiven, kreativen Geist hat, wenn man dem Kreativen, dem Chaos sozusagen, gar keine Struktur gibt, dann wird es zu einem beliebigen Etwas, sag ich mal. Weil das Chaos an sich oder die Kreativität an sich ist ja ein sich permanent bewegendes, sich veränderndes und überhaupt nicht zu fassendes Universum, sag ich jetzt mal. Mhm. Und wenn ich von Kreation spreche oder von Choreografie, dann erschaffe ich etwas oder ich gestalte etwas. Und dieses Gestalten bedeutet letztlich ja, da ist schon was da, da ist ganz viel da, da ist so viel da, dass ich mir irgendwie Dinge daraus aussuchen muss. Und dieser Aussuchprozess und dieser Gestaltungsprozess ist eigentlich ein Strukturieren, ein Ordnung schaffen. Und insofern ist für mich jedes Werk irgendwie auch ein gestaltendes Chaos. Also die Gestaltung des Chaos. Und um das zu können, brauche ich meiner Meinung nach notgedrungen Disziplin, weil der Weg, aus etwas zu schaffen, letztlich ist es egal, ob es eine Choreografie ist oder irgendwas anderes im Leben, braucht ein gewisses Durchhaltevermögen. Und dieses Durchhaltevermögen, glaube ich, ist ohne Disziplin nicht nicht zu schaffen, oder ohne Disziplin kann ich dieses Durchhaltevermögen nicht aufbringen. Und insofern ist das eine nötig, um das andere irgendwie nachhaltig zu gestalten. Und natürlich, wenn du sagst, kann es sich im Wege stehen, ja, absolut. Also ich habe selber immer wieder Momente, wo ich auch dann, apropos Informations- und Phase und wissenschaftliche Arbeit, wo ich so in meinem Intellektualismus dann hänge, dass ich dann mich selbst letztlich blockiere und gar nicht in die Intuition so richtig komme. Und also da kämpfen irgendwie auch bei mir so ein bisschen zwei Seelen in einer Brust. Und ich muss mich immer wieder dann auch, gerade wenn ich in so einer Anfangsphase bin, einer Choreografie, muss ich mich dazu ermutigen, zu sagen, jetzt loslassen und alles mal stehen und liegen lassen und vielleicht sogar einen Powernap machen und irgendwie die Gedanken fliegen lassen und nicht versuchen zu strukturieren. Also es ist, glaube ich, wie bei allem im Leben, es geht so ein bisschen um diese um die feine Balance zwischen Dingen, um die Mitte, die man zieht. Ich denke, Kreativität ohne Disziplin führt zu einer ja, Beliebigkeit des Ausdrucks. Ich denke aber, Disziplin zum Beispiel auch ohne Kreativität führt zu einem starrköpfigen Ausführen. Da sind wir dann ganz schnell bei diesem Disziplinbegriff, der so gar nicht produktiv ist, würde ich fast sagen. Mhm. Denn einfach nur ein Ausführen, ein sinnloses Exerzieren von Dingen, sehe ich auch nicht, apropos klassisches Ballett, als den Kern von klassischem Ballett an. Auch wenn es natürlich aus dem höfischen Kontext und so weiter kommt und man jetzt sagen kann, ja, gut, Monarchie, Aristokratie, Machtverhältnisse, Rollenverteilung, alles sehr heikel, wenn man das auf Ballett überträgt und sicherlich bilden auch die Stücke, die wir im Repertoire haben, im klassischen Ballett meine ich jetzt, noch sehr stark diese Machtverhältnisse, Rollenbilder und so weiter ab. Mhm. Aber andererseits haben wir eben auch die Möglichkeit, durch Kreativität heutzutage auch klassische Ballette anders zu interpretieren. Und ich meine damit jetzt nicht, dass irgendwie Schwanensee von, keine Ahnung, Geschirrhandtüchern getanzt werden muss, sondern ich meine damit, dass man die Inhalte neu diskutiert vielleicht auch, dass man sagt, ja, Rollenbilder, Machtverhältnisse, es hat alles eine bestimmte Geschichte, aber man kann schon da auch anders dran gehen. Und dieses anders dran gehen, die Perspektive zu wechseln, das ist auch Kreativität für mich. Ja. Also verschiedene Standpunkte einnehmen zu können und Dinge eben nicht eindimensional sehen zu können. Und ich glaube, Disziplin und Eindimensionalität, schwierig. Das ist schwierig.
Ja, ja. Ich finde, was man auch schön jetzt an deinen Ausführungen erkannt hat, ist, dass in einem kreativen Prozess es Phasen gibt, wo das Kreative und das Loslassen eine größere Rolle spielt. Und es gibt Phasen, da spielt es eine größere Rolle, aus dieser Vielfalt an Ideen durch Disziplin in eine Umsetzung und eine Reduktion zu kommen. Und dass es nicht entweder oder ist, sondern eher die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt ist was davon hilfreich und dienlich, damit am Ende etwas rauskommt, was als kreatives Werk und entsprechender Selbstausdruck bezeichnet werden kann.
Absolut. Besser kann man es nicht formulieren.
Ja, du hast die Vorleistung hier gemacht. Ada, zum Schluss.
Teamwork.
Teamwork. Und zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts 3 Tipps hättest, wie man denn selber mehr körperlich kreativen Selbstausdruck in sein Leben bringen kann. Fällt dir etwas ein?
Ich finde die Frage wirklich sehr schwierig, weil das ist so wie dieses, lass doch mal los. Ja, das, also keiner, der irgendwie, und ich bin selbst da auch, also lustigerweise jemand, der, wie du schon wahrscheinlich gehört hast, auch in eine sehr starke Verkopfung gehen kann, obwohl ich so eher der physische Mensch bin, der die Dinge fühlen möchte, anstatt sie irgendwie aufzuschreiben. Ich muss aber sagen, dass genau aus diesem Punkt heraus eben das Allerschwierigste, was man jemandem raten kann, der sich in einer Verkopfung oder vielleicht in zu wenig Kreativität befindet, ist ja genau das zu sagen, mach doch mal, ist doch eigentlich ganz einfach. Ja? Insofern, wenn du mich das so fragst, dann überlege ich vielleicht auch als Lehrerin so ein bisschen zuerst, was kommt denn davor, also bevor ich kreativ sein kann, was muss ich denn da erstmal vielleicht zulassen. Ja, vielleicht geht es gar nicht so sehr ums Loslassen, sondern vielleicht erstmal ums Zulassen. Und ich für meinen Teil versuche in meinem Alltag immer wieder dahin zurückzugehen oder davon wegzugehen von dem Gedanken, wie sieht etwas aus, hin zu dem Gedanken, wie fühlt es sich eigentlich an? Und das ist eigentlich fast eine Achtsamkeitsübung. Aber die Achtsamkeit, also die ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Selbstwahrnehmung geht. Und ich glaube, Kreativität ist nur möglich, wenn ich irgendwie bereit bin, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und mich selbst auch zu spüren in wirklich dem bestmöglichen Sinne. Und das kann bei ganz kleinen Sachen anfangen, dass ich zum Beispiel apropos Essen, wenn ich irgendwas esse, dass ich das im Mund zergehen lasse und mich frage, was ist denn da drin? Was schmecke ich gerade? Ja, oder ich mache einen Spaziergang und man guckt sich mal wirklich an, wo man da geht. Man nimmt irgendwas in die Hand, sei es ein Grashalm oder eine Lavendelblüte oder ein ganz haptische und sehr physische Wahrnehmung der Welt zu üben. Das wäre so mein erster Tipp. Also, und vielleicht auch mal, also ganz konkret, mal nicht vorm Spiegel zu stehen und sich anzugucken, sondern sich wirklich mal umzudrehen und zu spüren, wie fühlt sich mein Fuß eigentlich an auf der Erde? Ja? Wie fühlt sich mein Körper an? Wo ist was? Was kann ich spüren? Es gibt ja Teile am Körper, die kann man gar nicht so lokalisieren, wenn man nicht hinguckt. Ja? Und dafür so eine Körperreise auch zu machen und zu sagen, was kann ich denn mit geschlossenen Augen eigentlich fühlen? Was ist wo? Wie fühlt sich das an? Und ja, auch wie fühlt sich das an, wenn ich irgendwie meine Hand auf mein Knie lege? Oder ja, also einfach so was ganz Essentielles eigentlich. Dann der zweite Tipp wäre so ganz kleine Loslassübungen, die aber mit Physis zu tun haben, zu machen, zum Beispiel sowas wie Selbstgespräch zu führen. Also, das hat zwar jetzt mit Sprache zu tun, aber Sprache ist ja auch ein körperlicher Ausdruck letztlich, weil bestimmte Areale des Körpers da ganz aktiv sein müssen. Und ich merke, dass ich zum Beispiel in kreativen Phasen ganz viel mit mir selber rede. Oder wenn ich irgendwie, auch damals in Schulzeiten, noch wenn ich eine Sprache gelernt habe, habe ich immer mit mir Selbstgespräche in dieser neuen Sprache geführt. Ja, oder das ist so, oder singen, ja, irgendwie summen. Es muss gar nicht, müssen gar keine Worte sein, aber irgendwie so vor sich hin summen. Das sind so Momente, wo man anfängt, sich selbst auch zu hören. Und das kann einfach so einen loslösenden Effekt haben, dass man aus so einer Bubble rauskommt, wo man in sich versunken war und wo man irgendeinen Ausdruck rauslässt. Und ich meine, wenn es schon das Tanzen unter der Dusche ist oder im Park oder was weiß ich wo, ist natürlich super. Einfach mal irgendwie sich bewegen. Dance like nobody's watching, also dieses Motto. Aber so kleine Loslösübungen zu machen, die mit dem Körper zu tun haben, das wäre mein zweiter Tipp. Und der dritte Tipp ist eigentlich fast der banalste, aber noch schwierigere wahrscheinlich. Ich greife dann zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, wo ich gesagt habe, dass ich momentan so viel Freude daran habe, Kinder zu sehen oder mich mit ihnen zu beschäftigen. Und ich würde wirklich sagen, beobachten. Beobachten. Und beobachten meint natürlich wahrnehmen. Also wir sind umgeben von einer wahnsinnigen Anzahl an sich bewegenden oder auch sich nicht bewegenden, aber wir sind umgeben von einer, ich habe den Satz nicht zu Ende gemacht, wir sind umgeben von einer wahnsinnigen Anzahl an sich bewegenden oder auch nicht bewegenden Dingen und Personen. Und wir haben ein Universum von Lebendigkeit um uns herum. Und das wahrzunehmen, also im Sinne von mal innezuhalten, das kann kurz sein, 5 Minuten, sich auf eine Parkbank zu setzen oder, weiß ich nicht, im Garten oder auf dem Balkon oder nur im Wohnzimmer und 5 Minuten einfach nur gucken. Also gucken, das kann unglaublich, ja, inspirierend sein. Man
Total.
kann so viel sehen und dieses Sehen ist, glaube ich, etwas, ich komme natürlich jetzt auch aus einer visuellen Kunst, körperliche visuelle Kunst, deswegen ist das Sehen ganz, ganz wichtig natürlich, aber sehen und spüren. Sehen, spüren, loslassen. So. Das sind meine
Sehr
drei
schön,
Tipps.
sehr schön. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich irgendwie auch beobachtet, ne? Und man filtert ja dann auch. Und ich habe so ganz viel, glaube ich, dann wahrgenommen, was mit Bewegung und körperlichem Ausdruck zu tun hatte, was ich vielleicht vorher nicht so verbucht hätte unter kreativer Selbstausdruck. Und zwar stand mein älteres Kind in der Küche und hat so Handbewegungen gemacht und hat gesagt, Mama, Mama, das sind Blitze, die kommen jetzt hier aus meinen Händen raus. Und das fand ich so stark, weil ich dachte, ja, es ist ein Kind mit 3 Jahren und es hat einfach so die Vorstellung, ah, so kann man Blitze mit den Händen darstellen. Und das fand ich cool und es ist mir aufgefallen und so hängen geblieben und war irgendwie so für mich auch mental so ein kleiner Öffner für unser Gespräch heute. Wie kann man sich eigentlich ausdrücken körperlich?
Ja,
Und ja,
schön.
genau. Und ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für die vielen Einblicke in deine Arbeit, in dein Denken über Kreativität und Tanz und Choreografie, für deine Tipps. Und ja, ich verlinke alles, was man über dich so finden kann in den Shownotes und so kann man dann Kontakt zu dir aufnehmen, wenn jemand mehr über deine Arbeit erfahren will. Dann funktioniert das ganz gut über diese Links und deine Website. Vielen Dank, liebe Ada, für deine Zeit und dieses schöne Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.